herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Podcasts von Spielvertiefung. Heute habe ich einen Gast, der schon einige Male da war, aber das letzte Mal ist tatsächlich 3 Jahre her. Das haben wir im Vorgespräch herausgefunden. Der ein oder andere Leser der G wird Sie kennen von einigen Artikeln und ich freue mich, dass sie wieder da ist. Hallo Christina Kutscher.
Hallo. Ja, Wahnsinn, oder? 3 Jahre.
Meine Güte. Ich habe gerade mal geschaut, worüber wir da gesprochen haben. Das war so eine Mischung aus Resident Evil, Dark Places und Lady Dimitrescu.
Ja, ist eine gute Mischung.
Und da hattest du einen Artikel in der G auch geschrieben. Du hattest dich mit einer Kunsthistorikerin unterhalten über dieses Thema. Und da kamen wir dann ja von einem kleinen düsteren Punkt zum anderen.
Ja, das ist auch immer noch einer meiner Lieblingstexte, weil es so viel Spaß gemacht hat. Und also ich musste so viel auch rausschneiden, weil sie so, also rauslöschen, das ist bei Texten, weil sie so viel tolle Sachen erzählt hat. Und dann, ja, kommt man von einem zum anderen und dann hört man gar nicht mehr auf zu reden. Aber es passt ja gar nicht alles in so ein Heft. Aber es hat Spaß gemacht.
Kunstgeschichte hat mich auch schon immer interessiert. Die begegnet einem in den Spielen ja ohnehin, je nachdem, in welches Jahrhundert man da so reist. Kürzlich war ich in Eriksholm unterwegs. Das ist natürlich kein Spiel mit einer authentischen Geschichte. Das ist eine fiktive Stadt. Aber die haben sich orientiert an Göteborg und Stockholm so um 1900 herum. Und da habe ich auch mal geschaut, was da mit den Gebäuden, mit der Mode so los ist. Und da ging es wohl um den Historismus und all das, was der damals so beeinflusst hat. Das ist immer ganz spannend, ne? Wenn man da von einem Spiel dann in so eine Epoche kommt. Was hast du denn so gespielt in der letzten Zeit?
Oh Gott. Ich habe extrem viel Nightreign gespielt. Ne, dieses Elden Ring Battle Royale im Grunde. Und ich habe das mit Florian für den Podcast, den wir machen, gespielt. Und dann aber auch wahnsinnig viel einfach mit fremden Leuten. Und manchmal sitze ich dann da und schreie den Fernseher an, weil alle irgendwie in die falsche Richtung laufen. Aber ganz oft hat man auch einfach richtig schöne Begegnungen mit Menschen da. Also es macht mich einfach richtig glücklich so. Vor allem, weil der Kontakt zu den Menschen, den man über Nightreign hat, ja sehr, sehr beschränkt ist. Also es kann eigentlich nur positiv sein. Und da habe ich jetzt sehr viele Stunden reingesteckt.
Mit beschränkt meinst du die Möglichkeiten der Interaktion im Spiel?
Ja, genau. Es gibt ja keinen Chat oder Voice-Chat oder so, sondern es ist wie wenn du Elden Ring, Dark Souls oder irgendein anderes FromSoft-Spiel spielst und dich dann mit Leuten da connectest. Du hast halt Gesten oder du kannst springen oder halt das machen, was der Charakter so kann, was nicht wahnsinnig viel ist, neben dem Kämpfen. Und dann versucht man damit zu kommunizieren.
Ich habe das auch immer gemocht, dass da so eine gefühlte Distanz drin ist und dass die Leute auch nicht einfach alles sagen können, was sie wollen.
Ja, das ist richtig gut. Also ich habe natürlich dann auch schon die ein oder andere Nachricht über Xbox bekommen, wenn es nicht so gut lief. Aber meistens sind das einfach so schöne Sachen, weil es ist distanziert, aber das klingt super pathetisch. Ich habe dann irgendwie das Gefühl, wir sind da trotzdem eine Community und wir freuen uns gerade gemeinsam, dass wir was erreicht haben in diesem Spiel. Und das hat dann immer so was Herzerwärmendes.
Ach, das ist ja schön. In manchen Spielen gibt es das tatsächlich noch, dass ich in so einem gewissen Bereich eine Form familiärer, spielbezogener Atmosphäre entwickelt. Aber schön, dass du Nightreign spielst, weil das ist genau, das ist das erste Spiel von From Software, um das ich einen Bogen mache.
Warum?
Weil zum einen, sage ich mal, gibt es da für mich nichts mehr, was die Hintergrundwelt verdichten könnte von Elden Ring, weil das so rein auf den Kampf bezogen ist und den Multiplayer, dann mag ich auch dieses Prinzip tatsächlich nicht so gerne. Also die Souls-Reihe war für mich immer auch ein Abenteuer für Solisten natürlich. Ich verstehe das, warum From Software da ein bisschen experimentieren möchte und da spielen bestimmt auch noch, wenn man so möchte, spielepolitische Gründe eine Rolle, also was Bandai Namco und From Software angeht, die Beziehung. Aber dieser Fokus auch auf Multiplayer, Online-Kampf, und auch dieses bisschen konditionierter auf diesen Punkt des Erfolges im Team, das ist das, was mich gar nicht reizt. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin ja kein leidenschaftlicher Multiplayer-Spieler.
Ich fühle das total. Ich eigentlich auch nicht. Ich war super skeptisch und irgendwie macht es jetzt aber doch Spaß. Ich fand auch dieses Fortnite Battle Royale mäßige, damit kann ich eigentlich gar nichts anfangen. Gerade weil meine Assoziation damit ist, dass das so hektisch ist. Weißt du, wenn ich irgendwie mir so Fortnite-Streamer angucke, ich habe keine Ahnung, was da passiert. Also es flickert eigentlich nur so. Und also bei Nightreign, ich glaube, so ein bisschen lore-mäßig ist da rauszuholen, aber mehr im Sinne von einem alternativen, ich weiß nicht, Universum-Weg, parallel zu dem aus dem Main-Game. Das ist dann, glaube ich, mehr so eine Übung, das da rauszusuchen, ohne dass es wirklich Mehrwert für die Geschichte des Hauptspiels hat.
Ja, genau. Und das war eigentlich die große Faszination für mich, die Anziehungskraft. Ich habe ja auch eine Vertiefung gemacht zu Elden Ring, mich mit der Mythologie beschäftigt, sehr ausführlich darüber berichtet und mich dann auch informiert, inwiefern dieses Nightreign da jetzt anknüpft, erzählerisch. Aber das tut es nicht. Es ist letztlich ein alternatives Universum. Und da bin ich sowieso kein großer Freund von, wenn da irgendetwas ist, was mich besonders interessiert und es gibt dann so einen Ableger. Aber damit will ich überhaupt nicht sagen, dass das Spieldesign an sich, wenn man sich erstmal da hineinbegibt und wenn man seinen Freundeskreis hat und wenn man da unterwegs ist, dass das nicht unterhaltsam sein könnte. Ich habe da nur Mut zur Lücke.
Ja, das muss man, glaube ich, auch haben. Also es erscheint ja so wahnsinnig viel. Ich bin manchmal überfordert, aber das ist ein Me-Problem. Ich will nicht damit sagen, dass es zu viele Spiele gibt und weniger Leute Spiele machen sollen. Eher im Gegenteil. Ich glaube, das kann nur gesund sein. Aber ich komme auch nicht mehr hinterher. Ich habe so viele Spiele gerade in meiner kleinen Liste hier.
Ja, ich habe mich kürzlich unterhalten mit Michael über das Jubiläum des Amiga. Der 40 Jahre alt geworden ist und da habe ich mal geschaut, wie viele Spiele eigentlich innerhalb der Zeit erschienen sind. Der kam ja, also wenn man den Amiga 500 und 1000 nimmt, das war so Mitte der 80er, also so 85, 87 rum und Commodore ist dann 1994, also ungefähr 10 Jahre später, pleite gegangen. Und in dieser Zeit sind 1500 Spiele erschienen, also auch nicht wenig. Der war ja auch das erfolgreichste System so. Aber wenn ich das jetzt mal runterbreche, über ein Jahrzehnt sind jetzt meinetwegen 1500 Spiele erschienen und das mit heute vergleiche, dann ist das tatsächlich sehr wenig.
Ja. Weißt du aus dem Kopf, wie viele Spiele pro Tag bei Steam erscheinen?
Das ändert sich ja ständig, aber die Rekorde wurden letztens wieder gebrochen, also auf das Jahr bezogen. Ich habe die Zahl jetzt tatsächlich nicht auswendig, aber ich glaube, auf so 1500 Spiele kommt man in so einem Vierteljahr manchmal. Und wenn man dann natürlich auch noch das andere hinzunimmt, was da noch an Kanälen ist. Also von daher.
Ich glaube, es sind sogar noch mehr. Also ich habe es gerade versucht mal zu googeln und hier ist so die Zahl fast 50 Spiele pro Tag. Also ja. So definitiv über 10.000 im Jahr, das ist ja, naja, gut.
Ich bin schon froh, muss ich sagen, dass ich nicht mehr ganz in dieser Tretmühle der klassischen Redaktionsarbeit bin. Aber ich merke, dass ich auch so konditioniert wurde über die Jahre in meinem Beruf, dass ich aus der Nummer für mich persönlich nicht ganz rauskomme, den Überblick behalten zu wollen und das Relevante, das Feine, die irgendwie herauszufiltern und zu besprechen. Und ich merke, dass das wirklich nicht so leicht ist, wenn man allein unterwegs ist.
Aber glaubst du, das ist Konditionierung oder ist da noch mehr dahinter? Ich habe mich das nämlich gefragt, was hat dich dazu bewogen, Spielvertiefung zu machen? Also du machst es ja im Grunde weiter, was du vorher gemacht hast, nur halt anders und mehr nach deinen Regeln. Aber was interessiert dich daran?
Ich kann ja sonst nichts. Also ich habe ja, wenn du das so lange gemacht hast, und also bei mir sprechen wir ja von 20 Jahren, diesen Beruf, dann ist das ja schon etwas, was für nicht nur für eine Gewöhnung sorgt, sondern auch für Automatismen. Und ich habe den Spaß nie verloren am Spiel. Ja. Obwohl der Job sehr stressig war, obwohl wir da viel Ärger hatten. Gerade die letzten Jahre waren ja richtig, also da kann man ein Buch drüber schreiben. Aber meine Leidenschaft für Spiele und auch für das Schreiben, glaube ich, das war das. Weil Spielvertiefung ist ja letztlich, wenn man so möchte, fast ein altmodisches Magazin. Ich mag nicht so Videogeschichten und so kurze, schnelle Sachen, sondern ich mag es wirklich, wenn ich mich ausführlich mit einem Thema beschäftigen kann.
Ja.
Deswegen habe ich das eigentlich gemacht und wahrscheinlich auch, weil die Tatsache, dass über all die Jahre viele Leute mir auch positives Feedback gegeben haben, dass sie gerne in die Texte lesen oder dass sie es dann vermissen, dass dieses Magazin geschlossen worden ist. Ja, da bestand schon die Chance, dass da vielleicht noch Bedarf ist. Jetzt merke ich, ja, der ist da, aber auch auf einem sehr kleinen familiären Niveau. Aber ich mag das tatsächlich, dass Leute gerne lesen oder hören, was man über Spiele erzählt, wie man die analysiert. Und das ist ja auch eine Form von kleiner Gemeinschaft dann, wenn man so will.
Ja, und auch so ein Stück Selbstverwirklichung, obwohl das jetzt ein sehr großes Wort dafür ist. Aber ich habe auch festgestellt, wenn ich mir mal so ganz ehrlich in die Augen schaue, es ist schon viel Geltungsdrang auch mit dabei. Aber wenn man dann anfängt und so einen Punkt für sich erstmal ausarbeitet und den dann mit anderen teilt und dann Leute daran anknüpfen und man dann gemeinsam irgendwas weiterdenken kann, was eigentlich vielleicht ein total banales Ding ist und nichtiger Punkt wäre, das finde ich total interessant. Das macht richtig viel Spaß.
Du hattest gefragt nach der Grundmotivation und ich habe mal vor vielen, vielen Jahren eine Kolumne geschrieben, die habe ich genannt, der Spielefresser. Mhm. Weil da diese Gier ist, dieses egoistische Verlangen nach Spiel und nach Unterhaltung, die ist schon gewachsen in der Zeit am Atari C64. Als diese Büchse einmal geöffnet worden ist, dass sich digitale Figuren bewegen, das war für mich als Kind schon wie Magie. Und ich kann die auch noch steuern und ich kann die Welt retten, ich kann über Abgründe springen, mir passiert nichts. Und dann kann ich die nächste Diskette reinhauen und in eine ganz andere Welt reisen. Das war einfach fantastisch. Das war wie so ein, der C64 war schon wie so ein Reiseportal und der Amiga hat das nochmal verstärkt. Irgendwie entstand dann aber auch, das muss ich zugeben, diese Gier, wissen zu wollen, was es da draußen alles gibt. Nicht unbedingt alles durchspielen zu müssen, aber dieses, und das hat mich nicht verlassen. Aber ich gebe zu, dass diese unbedingte Leidenschaft für das Digitale, für das, was in der Maschine passiert, die ist so Mitte der 2000er, wurde das immer weniger. Dieses Gefühl ist abgeschwächt worden durch so ein paar Entwicklungen, die auch damit zu tun haben, dass es zu viel digitale Unterhaltung gibt. Ich mach's ganz kurz, also Smartphones, die dann kamen, Free-to-Play-Spiele, auch sehr viel Murks, Mikrotransaktionen. Und in den letzten Jahren wurde das durch all das, was KI noch on top hinzufügt, an für mich unsympathischen Facetten der Maschine, hat das auch nochmal verstärkt. Aber selbst mit dieser Skepsis ist da noch einfach viel zu viel, was ich cool finde.
Ja, ich habe auch das Gefühl, es gibt wahnsinnig viel, also was heißt das, ist ein Gefühl, das ist glaube ich einfach so, dass es super viele Leute gibt, die dann das machen, was wir so gemeinhin als Indie-Spiele bezeichnen würden, auch wenn das ein sehr weiter Begriff ist. Aber so einzelne Leute, die einfach ein Projekt machen, was dann vielleicht von, ich weiß nicht, 100 Leuten gespielt wird oder sowas. Und da sind, finde ich, so richtige Schätze dabei, wo man einfach überrascht werden kann und wo man nochmal was erlebt. Also, ich weiß gar nicht, seit wann ich spiele. Ende der 90er vielleicht so, Anfang der 2000er. Also auch schon, 20 Jahre. Nicht, dass ich alles erlebt hätte, aber man hat manchmal immer noch dieses Gefühl, überrascht zu werden. Und das wird weniger mit den Jahren. Es sind eher so negative Überraschungen, aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Aber manchmal gibt es da noch so ein Spiel, das spielt man und dann kommt man da raus und ist total verwirrt, als wäre man gerade in einer komplett anderen Welt gewesen und muss erstmal wieder ankommen. Und für dieses Gefühl, finde ich, lohnt es sich auch einfach nochmal zu gucken und sich da durchzuwühlen und dann die Zeit zu investieren.
Ja, und es hilft nichts. Man muss wühlen, um irgendwas zu finden. Selbst wenn du heute alles automatisch kategorisieren kannst, bis hin zum Sub-Sub-Genre, gefiltert nach all deinen Vorlieben, heißt das nicht, dass am Ende dieser Suche dann der Schatz auf dich wartet. der dir dann die nächsten Tage und Wochen irgendwie verschönert.
Ja.
Also von daher ist das, was du vorhin meintest, dieses Geltungsbedürfnis, das war vielleicht am Anfang der Karriere ein bisschen so, also wenn man als Redakteur irgendwo anfängt und wenn man seine ersten Texte schreibt und wenn man dann Teil eines Verlags ist und dieses ganzen redaktionellen Wettbewerbs, der ja auch sehr hart war teilweise.
Ja, wenn man sich profilieren muss auch noch dabei.
Alles wird verglichen. Mir hat allerdings nie so ganz gefallen, dass es da innerhalb der Journalisten, innerhalb der Spielepresse, ganz selten um das geht, was mich eigentlich fasziniert, nämlich Spieldesign.
Mhm.
Warum Dinge faszinieren können, wie die zusammenwachsen. Und ich habe in den letzten Jahren auch meiner Arbeit als Chefredakteur immer mehr beobachtet, dass Oberflächen entstehen der Unterhaltung, selbst unter den sogenannten Profis, weil die Leute alle in dieser Tretmühle sind, schnell, schnell, schnell produzieren müssen, aktuell, immer dem Algorithmus und Google hinterherhechelnd, vielleicht vom Verlagschef und von irgendwelchen Marketingleuten noch unter Druck gesetzt. Und so konnten eigentlich nur schlechte Texte entstehen. Ich habe wirklich ganz wenig lesen können im deutschsprachigen Spielejournalismus, was mich irgendwie interessiert hat. Und das mache ich jetzt im Nachhinein noch niemals der ganz große Vorwurf. Denn die Arbeitsweise war ja einfach so, dass du als Redakteur manchmal, wenn du deine Testversion bekommen hast, hast du vielleicht, wenn du Glück hattest, hast du 1-2 Wochen Zeit gehabt. Aber ja, in vielen Fällen vielleicht nur 1-2 Tage oder du warst schon hinterher. Und wenn ich jetzt sehe, was der ganz große Unterschied ist zu den Game Studies, wenn Leute sich wirklich intensiv beschäftigen mit einem Thema, dann haben sie den wunderbaren Luxus der Zeit natürlich. Du kannst deine Magisterarbeit schreiben über ein Spiel oder deine Doktorarbeit und du kannst dann 1, 2, 3 Jahre investieren.
Mhm.
Und dann kommen natürlich auch Dinge heraus, Erkenntnisse heraus, die jemand, der nur 3 Tage Zeit hat, so tief kann der gar nicht tauchen.
Ja, wobei, also ich habe meine Masterarbeit ja auch über, worüber habe ich denn geschrieben? Über Spiele, so ganz grob. Und da ist es aber auch so, dass ich musste ein Thema wählen, was jemand versteht, der noch nicht so tief drin ist. Weil als ich das gemacht habe, war das für das Institut da komplettes Neuland. Und dann musste ich ja so ein bisschen mit dem verbinden, worum es an dem Institut eigentlich ging. Und auch da hat man halt so Einflüsse und ist nicht komplett frei. Und dann kommt ja noch dazu, dass die Zeit ja auch nicht unendlich ist. Und gerade wenn man promovieren will, muss man ja am Anfang so einen Zeitplan abgeben, wann man mit was fertig sein will. Und der ist nicht in Stein gemeißelt und da haut dir niemand wirklich auf die Finger, wenn du den nicht einhältst. Also wobei vielleicht doch, kommt drauf an. Aber es steckt dann ja auch trotzdem noch so finanzieller Druck dahinter, weil meistens wird man dafür ja nicht bezahlt für die Arbeit, für die Abschlussarbeit, die man macht, und muss halt parallel noch ganz viele andere Sachen machen, irgendwelche Fördergelder reinholen oder halt Seminare geben oder sowas. Also ich glaube, ich sehe die Vorteile, die du genannt hast, aber ich glaube, es gibt gleichzeitig auch andere Probleme, die dazukommen, weil wir halt einfach auch, im Kapitalismus leben. Also wir können ja leider alle nicht das machen, was wir eigentlich machen wollen den ganzen Tag.
Ich versuche so ein bisschen bei Spielvertiefung eine Art Mitte zu finden.
Mhm.
Einerseits interessiert mich aus meinem Egoismus heraus, Stichwort Spielefresser, sehr viel, was da draußen passiert. Das heißt, ich komme gar nicht aus der Nummer raus, vielfältig zu berichten, weil es mir einfach Spaß macht, weil es meine Neugier befriedigt. Andererseits versuche ich bei bestimmten Themen dann auch etwas länger zu verharren oder ein paar Verbindungen, Bezüge zu finden, die eben über das reine Spiel, Videospiel hinausgehen, die was mit Literatur, Kunst, Geschichte zu tun haben. Das hat mich schon immer fasziniert. Und der ganz große Luxus ist natürlich auf der einen Seite, dass mir diese ganze Relevanz komplett egal ist tatsächlich. Wo ich gefunden werde bei Google, wie viele Leute irgendwas anklicken, was ich für eine Reichweite habe, das ist das Schönste an dieser selbstständigen Arbeit, dass Spielvertiefung auch mal einfach ganz in Ruhe weiter segeln kann, egal was da draußen passiert und wie viele Leute an Bord sind. Aber du hast natürlich recht. Ich mache das ja, um davon leben zu können und brauche schon eine Minimalbesetzung an Mannschaft, an Abonnenten. Mhm. Sonst funktioniert das nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser kleine Kreis, der mich unterstützt, dass die vielleicht auch diese Art von etwas gemütlicherer, verbindender Berichterstattung mögen, auch wenn es mir jetzt nicht immer so gelingt, wie ich mir das vorstelle. Aber das ist der Grund, dass ich das mache. Mir macht das einfach Spaß, wenn ich morgens nach mit meinem Kaffee, wenn ich mir überlege, was ich diese Woche so konzipiere, über was ich spreche. Und meist ist es so, ich muss nicht lange suchen, sondern ich muss eher filtern, weil da zu viele Themen
sind. Ja.
Und das ist so der innere Antrieb. Und wir haben ja eingangs, also bevor wir uns verabredet haben zu diesem Gespräch, hattest du ja auch einen Vorschlag, über was wir quatschen. Und das passt eigentlich ganz gut dazu, denn du meintest, dich interessiert die Frage, wieso beschäftigen wir uns überhaupt mit Spielen, wenn die Welt gerade untergeht? Und das ist ein schöner Aufhänger. Wie bist du denn darauf gekommen?
Also nicht ich, sondern wir sind darauf gekommen. Ich habe ja bei Superlevel 2.0 so gegen Ende mitgemacht. Es gab ja Superlevel 1.0 quasi.
Das ist von Fabu, so, ne? Damals.
Den Blog, genau, von Fabu. Bis, ich weiß gar nicht, bis wann, 2017, 18 oder sowas. Und 2020 haben dann Daniel Ziegener und Florian Sand diese Marke Superlevel genommen und damit dann Spielejournalismus gemacht. Und da bin ich dazu gekommen. Da habe ich genauso wie für die G so ab und zu was für geschrieben. Ich glaube, so ein paar G-Texte wurden da dann auch veröffentlicht, ein bisschen später. Und das hat dann aber alles nicht mehr so funktioniert, weil wir auch einfach Berufe haben und Hobbys, man kann es kaum glauben. Und monatlich oder auch zeitweise wöchentlich was zu veröffentlichen, hat einfach nicht so geklappt. Zeittechnisch vor allem. Und dann haben wir eine Pause gemacht und sind jetzt quasi wieder zurück oder neu da und haben Debuff gegründet. Das ist ein Online-Magazin, das erscheint aber nur zweimal im Jahr. Und dafür machen wir dann so schöne gebündelte Ausgaben mit mehreren Texten, die wir nicht selber schreiben, sondern das machen unsere Autorinnen und Autoren und die kriegen dafür ein Honorar. Und wir haben uns überlegt, dass es irgendwie cool wäre, wenn es ein Motto für jede Ausgabe gibt, wo dann die Texte mal mehr, mal weniger direkt runterfallen. Und das Motto der ersten Ausgabe ist halt, wieso beschäftigen wir uns mit Spielen, wenn die Welt gerade untergeht? Und ich finde, da gibt es, also einerseits haben die Texte natürlich Antworten darauf, aber ich habe da unabhängig davon auch lange drüber nachgedacht, weil ich für mich keine wirklich hundertprozentig zufriedenstellende Antwort gefunden habe. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Antwort vielschichtig ist. Und einen Punkt haben wir ja auch schon so ein bisschen angesprochen, als du von Eriksholm erzählt hast. Ich glaube, Spiele sind ein Weg und das ist ein Grund, nicht nur sie zu spielen, sondern sich auch mit dem Spiel selbst zu beschäftigen und der Welt in dem Spiel und drumherum, dass man sich da mit Fragen auseinandersetzen kann, ohne dass man die notwendigerweise auf sich beziehen muss. Das ist so ein bisschen Safe Space, um zu reflektieren, ohne dass man direkt seine eigene Weltanschauung umkrempeln muss oder so. Aber es kann einen Stein ins Rollen bringen vielleicht. Es ist so ein relativ harmloser Weg, um einfach mal über Dinge nachzudenken und sich dann auch reinzufuchsen. Vor allem, weil Spiele auch so viel Alltag und Beziehungen darstellen. Also ich hätte gesagt, in meinem Kopf sind Spiele immer so die großen Abenteuer und viel Fantasy, aber das sind natürlich einfach die Spiele, die ich spiele. Und viele haben so ganz alltägliche Begegnungen, die man sich angucken kann. Und egal, ob man Spiele jetzt als Produkt oder als Kulturgut sieht und ob man sich auf das Spiel selbst beschränkt oder die Branche und ob man die dann als Spielejournalismus, Rezension oder die komplette Wertschöpfungskette betrachtet, das findet ja alles nicht in einem Vakuum statt. Und ich glaube, das ist das, was uns beide interessiert, dann zu gucken, welche Anbindungen gibt es denn zum Rest der Welt und welche wechselseitigen Beziehungen, weil einerseits spiegeln Spiele uns aktuell wieder und können gleichzeitig ganz neue Welten konstruieren. Und das ist so ein schmaler Grat und ich finde es total spannend, den zu erkunden. Und deswegen habe ich über Architektur in Resident Evil geschrieben und du über Geschichte und Fashion in Eriksholm.
Ja, also ich denke, dass die Welt schon des Öfteren unterging. Also fühlt sich das für mich an. Ich bin jetzt Jahrgang 1973. Ich hatte vorhin von den 80er Jahren erzählt und vom C64, Amiga und so weiter. Und das war auch eine schöne Zeit, aber ich erinnere mich auch noch, dass ich richtig Probleme hatte als Teenager in der Schule mit meinen Eltern. Aber das on top zu diesen familiären Geschichten, von denen man meist denkt oder behauptet, dass sie so auch eine Motivation sind, sich mit was anderem zu beschäftigen. Aber on top gab es ja auch noch die weltpolitische Lage, also Kalter Krieg, Waldsterben, AIDS. Mir fallen sofort Dinge ein, vor denen ich, als ich so 12, 13 war oder so, richtig Angst hatte. Man hatte ja damals noch kein Smartphone, wurde nicht so dauerberieselt und hatte die Welt noch nicht so ganz in seiner Hand, im wahrsten Sinne, die ganzen Konflikte. Aber wenn man dann die Tagesschau geguckt hat oder keine Ahnung, dann ist das durchaus auch hängen geblieben. Und dann hat man natürlich in der Schule auch eher immer die ernsteren Themen besprochen, also dieses wirklich teilweise auch Belastende und das Dramatische, was aber so weit weg war. Ich habe immer das Gefühl gehabt in der Schule, egal ob im Deutsch- oder Englischunterricht oder Geschichte und so, es ging um die düsteren Facetten des Menschen, aber nicht auf diese Art und Weise, die mich gleichzeitig ästhetisch, wie soll ich das sagen, anzieht, anlockt. Also ich hatte halt im Alter von, weiß ich nicht, wie alt war ich, 14, 15, als wir Effi Briest gelesen haben, da war die Welt von Theodor Fontane eine Fremde für mich, diese Adelswelt. Ich konnte mit der Literatur nichts anfangen, ich konnte sie auch gar nicht richtig einschätzen. Ich hätte lieber über Dinge gesprochen, in der Schule schon oder in meiner Familie, die mich wirklich faszinieren und die ich vielleicht sammle. Und das waren dann schon eher die klassischen Abenteuer. Ich, bei mir natürlich die ganzen Jungsgeschichten. Ich habe noch in meinem Kinderzimmer die He-Man-Figuren gesammelt, also Masters of the Universe, die kompletten Muskelpakete. Die Comics haben mich fasziniert und natürlich eben auch Videospiele. Und worum ging's da? Man ist im Raumschiff unterwegs, man bekämpft Aliens, man rettet die Welt. Man kann irgendwie in Populus Gott spielen. Das war so, ja, man hat das Gefühl, ich hatte Angst vor dieser Welt, was passiert da draußen in der Realität? Und obwohl die Videospiele auch immer irgendwas an Gefahr dargestellt haben oder an Monstern und Kriegen, hat mich das trotzdem ästhetisch angelockt. Und hinzu kam natürlich, dass man da meist die Welt retten konnte. Ne?
Ja, genau, das ist so ein bisschen meine zweite Theorie, also dass es einfach schlicht Eskapismus ist, dass man in einer vielleicht heilen Welt verschwinden kann oder in einer, in der man die Kontrolle über diesen kleinen digitalen Raum hat, in dem man sich dann im besten Fall auch noch auskennt. Weil bei mir ist es so, wenn ich in meinem Leben gerade wahnsinnig viel Stress habe, dann greife ich auf so eine Handvoll Spiele zurück, die ich schon tausendmal durchgespielt habe. Also vor allem Final Fantasy IX und Stardew Valley einfach, weil das so heile Welten sind, die so weit weg sind. Und ich bin Jahrgang 93. In meiner Kindheit und Jugend ist wenig Drastisches passiert, was irgendwie hier in der Nähe gewesen wäre. Ich bin sehr privilegiert aufgewachsen in der Hinsicht. Als ich in der Grundschule war, ist 9/11 passiert, aber keiner von uns hat das in dem Alter verstanden. Und es war halt auf der anderen Seite der Erde. Und jetzt, auch wo es durch Smartphones und all sowas omnipräsent ist, finde ich, will ich mich nicht unbedingt in so eine Spielwelt reinflüchten, sondern darin einen Weg finden, damit irgendwie umzugehen. Und wenn das ist, dass ein Held irgendwie was Schweres durchmacht und dann am Ende aber doch heile dabei rauskommt und irgendwas gelernt hat, dass ich mir denke, ja, vielleicht könnte auch ich das sein irgendwann.
Der Begriff Eskapismus, der fällt ja des Öfteren, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Allerdings habe ich für mich einen anderen Begriff damit verbunden, eher die Suche. Ich habe irgendwas gesucht, ich bin gar nicht geflohen oder so, sondern ich habe irgendwas gesucht, was mich auf eine gewisse Art als Mensch ästhetisch anlockt, anspricht auf eine andere Art als dieser verdammt spießige, ernste fucking Schul- und Arbeitsalltag und dieser Tagesschau-Alltag und dieses ganze, also die Welt der Erwachsenen, ich beame mich jetzt mal zurück in meine Kindheit, bin auch privilegiert aufgewachsen in dem Sinne, ich hatte Probleme mit meinen Eltern, mit der Schule und so weiter, aber letztlich, wenn man das vergleicht, also wenn man mal aus seiner Bubble rausgeht, ist das noch nichts im Vergleich zu dem gewesen, was wirklich eine stark belastende Kindheit vielleicht jetzt ausmacht. Aber nichtsdestotrotz sorgten Spiele und aber on top eben auch Comics und Literatur. Also wenn ich sowas gelesen habe wie den Hobbit oder anderes oder einen guten Comic oder ein Videospiel. Ich fühlte mich wohl darin und ich dachte eine Zeit lang, fliehe ich da vor irgendwas oder was suche ich denn da? Ja, ich suche was und zwar suche ich eigentlich die Bestätigung, dass da draußen in dieser Welt noch Menschen sind, die eine ähnliche Freude, Spaß haben, solche Welten zu konzipieren. Also, dass diese Welt aus mehr besteht, aus Kunst ist jetzt zu viel, zu hoch, davon bin ich weg, dass ich Videospiele jetzt als Kunst betrachte, aber die einen ästhetischen Spürsinn haben, die etwas erzählen wollen, die mehr suchen als eben Tagesschau, Kalten Krieg und bald sterben.
Ja, ich weiß total, was du meinst. Einfach, also sehe ich total und für mich kommt noch on top dazu, dass das Leute sind, die sich auch trauen, das in die Welt hinauszutragen. Weil das für sich irgendwie zu machen und sich da auszuleben und auszuprobieren und ein Spiel zu entwickeln, das ist ja die eine Sache. Aber das dann auch noch einem Publikum vorstellen und sich dem aussetzen, das finde ich so beeindruckend. Da habe ich wirklich Respekt vor, weil, let's be real, manche Leute können richtig, richtig gemein sein einfach, gerade im Internet. Und klar, da muss man dann irgendwie drüber stehen, aber das ist ja auch nicht immer so leicht.
Das ist auch was sich komplett verändert hat. Diese Subkultur, die entstanden ist, Ende der 70er, Anfang der 80er, wo man noch zu einer Minderheit gehörte, wenn man auf dem Schulhof oder nach dem Fußballspiel im Verein Disketten getauscht hat oder so. Das war noch nicht so, dass das jeder gemacht hat. Obwohl man natürlich dazu sagen muss, dass schon der C64, also Commodore hat ja Europa beherrscht und gerade Deutschland, der war schon sehr weit verbreitet und der Amiga hat das nochmal getoppt. Also da hatte die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einen Homecomputer hat oder dann auch eine Konsole, die wuchs dann mit den Jahren. Aber trotzdem waren die Leute, die sich damit beschäftigt hatten, dieser Freundeskreis, das war immer auch eine lokale, kleine Familie. Man wusste, da oder da musst du hinfahren, dann bekommst du halt deine Raubkopien. Ja. Mit dem Fahrrad los. Und das waren die schönsten Momente eigentlich. Freitag, Schule aus, herrlich. Ab aufs Fahrrad, zum Dealer fahren, warten, bis die Disketten kopiert sind und dann mit diesem breiten Grinsen nach Hause fahren, Power on und die Pixel-Show kann beginnen. Oh mein Gott, war das schön. Und in dem Moment ist das natürlich auch der pure Egoismus eigentlich. Familie hässlich, Schule hässlich, Welt hässlich, aber in deinem kleinen Zimmer, auf diesem kleinen 15-Zoll-Monitor entsteht zumindest für ein paar Momente entsteht diese Zufriedenheit, dieses Wohlgefühl in diesen digitalen Abenteuern. Und da war selbst das ein Schatz, was Trash war.
Ja, ich habe auch sofort so ein paar Bilder von Spielen im Kopf. Ich weiß noch, wir sind dann in die Videothek gefahren und ich habe mir dann so ein, zwei Spiele ausgesucht und eines davon war Final Fantasy 12 und ein anderes Pandemonium oder irgendwie sowas, so, was auch jetzt gar nicht so gut ist eigentlich. Und ich war so begeistert und dann musste ich eine Woche warten, bis wir das dann selber zu Hause hatten, auf anderen Wegen. Und dann, ich weiß noch ganz genau, so der erste Moment, wo ich diese CD reingemacht habe und dann das Intro gesehen habe. Und das war so, so schön. Und dann musste ich aber eine Woche zu meinen Großeltern, weil irgendwie Ferien waren. Gott, und ich war so ungeduldig, darauf zu warten. Und es konnte gar nicht schnell genug weitergehen. Good times einfach.
Und es war eigentlich auch die erste Begegnung, das war mir damals noch nicht so bewusst mit, wenn man so will, mit Musik und Malerei, auch mit Kunst im weitesten Sinne, denn schon die Intros vor den Spielen die dann auch aus der Cracker-Szene kam, die sich dann zur Demoszene entwickelte, die, das waren kleine Kunstwerke, die habe ich manchmal einfach ohne zu spielen laufen lassen, so wie man einen Song hört oder so, weil die so cool aussahen, weil die Melodie einfach, diese Digi-Sounds, manche sind mir bis heute in Erinnerung, also das hat sich eingebrannt, und es war auch etwas, das ist, gehört vielleicht auch dazu, man fühlte sich so, wenn das in deinem kleinen Kinderzimmer lief, wenn das die Sounds dann anfingen, wenn so ein mit die Melodie von Turrican oder was weiß ich oder von Gianna Sisters lief, das war so eine kleine Wohlfühlatmosphäre und man wusste, darüber berichtet ja auch niemand im Fernsehen da draußen. Klar gab's dann schon irgendwelche frühen TV-Sendungen, auch die ersten Spielemagazine und ich glaube Frank Elstner hat sogar den Amiga vorgestellt.
Wow.
Irgendwo. Aber was ich damit sagen will, man hatte vielleicht noch mehr so dieses Gefühl, dass man da gerade auf dieser Diskette, die Hand per Hand beschriftet war, einen kleinen Schatz gefunden hat, den gar nicht so viele Leute jetzt kennen. Und vielleicht hat das auch mit zu dem Zauber beigetragen. Und heute ist es ja so, dass diese Geschichten schon so früh entzaubert werden dadurch, dass es bis zum Release eines Spiels im Grunde schon 100 Trailer gibt und 100 Creator und 100.000 Meldungen. Da habe ich, als ich beruflich aktiv war als Chefredakteur, so eine innere Schutzbarriere aufgebaut. Dass, sobald ich gemerkt habe, dass mich etwas innerlich sofort anspricht, ästhetisch irgendein Spiel, wollte ich bis zum Release damit nichts mehr zu tun haben und habe möglichst versucht, das von mir wegzudrücken. So ein bisschen. Das klappte natürlich fast nie.
Ja. Ja, doch, das probiere ich auch. Es funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Aber wann hattest du das letzte Mal dieses Gefühl, so einen Schatz entdeckt zu haben? Was war irgendwie so ein Spiel, was die meisten gar nicht auf dem Radar hatten, was sich dann als fantastisch herausgestellt hat?
Bei mir ist die Unterscheidung gar nicht viele Leute, wenige Leute, sondern einfach nur, also ich mache auch, es war eine Zeit lang so, dass wir überlegt hatten, ob wir zwischen Independent und AAA und AA, also als ich noch in der Redaktion gearbeitet habe, ob man das kategorisiert und so. Es gab auch Gründe dafür, aber mittlerweile sehe ich das überhaupt nicht mehr so. Also Death Stranding 2 zum Beispiel ist jetzt weder ein Geheimtipp noch irgendein Schatz, den keiner kennt, sondern komplett populär. Und man hat genau das, auch über Kojima natürlich befeuert, gemacht, was ich vorhin sagte. Also du hast von Anfang an Trailer gesehen. Es gab zig Leute, die darüber berichtet haben, was man denn da erwarten kann. Ich kenne den Vorgänger. Aber als ich in Death Stranding 2 mit Sam Porter Bridges und dem Baby im Tragegurt die ersten Meter durch Mexiko gegangen bin, in dieser schroffen Gebirgslandschaft und die Kamera dann rauszoomt und die Musik einsetzt, da hatte ich eine kleine Gänsehaut und mich in dem Moment diebisch gefreut, dass ich jetzt mit dieser Spielfigur die nächsten Wochen verbringen kann. Weil dieses Spiel einfach auf den Punkt, wenn du dich bewegst, diese Schwere der Figur, diese Präsenz der Umgebung, das ist wirklich, da haben Kojima und sein Team wirklich ein Tolles geleistet. Und ja, das ist in dem Sinne jetzt eine Top-Produktion und so weiter. Andererseits darf man nicht vergessen, dass da auch eine lange Strecke an Erfahrung und an künstlerischer Entwicklung dahinter steckt. Kojima war in seinen Anfängen ja auch im Grunde ein Anarchist. Also der hat und ein Rebell, was mir immer gefallen hat. Also Death Stranding 2, aber das war jetzt der letzte aktuelle Schatz.
Ich habe beide Spiele noch gar nicht gespielt. Es war genau so ein Fall, nämlich der erste Trailer kam und ich hatte für meinen Blog, den ich damals noch hatte, eine Analyse irgendwie geschrieben. Also auch total abgefahren. Ich habe dann irgendwie die abstrusesten Dinge damit verbunden. Aber es hat irgendwo Sinn ergeben, glaube ich. Und da war ich total hyped. Und dann je mehr Leute das auch gehypt haben und aber auch weniger das Spiel, sondern die Person selbst und diesen Personenkult irgendwie mitkonstruiert hatten. Und dann gab es ja 1 Million Trailer auch. Und dann hatte ich irgendwann gar kein Interesse mehr daran, weil ich das Gefühl hatte, die Meinung hat sich dazu schon gebildet und irgendwie werde ich mitkriegen, worum es geht und was da passiert und es fühlt sich nicht nach irgendwas an, was ich selber noch erleben will. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Ich hatte das auch bei Witcher 3. Alle fanden es toll und dann dachte ich, nö, dann finde ich es scheiße. So ein bisschen edgy-mäßig. Richtig unangenehm eigentlich, weil Witcher 3 ist voll das gute Spiel, aber die so ein bisschen dieses nicht dem Trend folgen wollen, das habe ich, glaube ich, immer noch. Und mittlerweile ist es aber auch vollkommen egal, weil mir AAA-Spiele fast egal geworden sind, bis auf so ein paar Ausnahmen. Und ich bin sehr großer Fan von Indie-Spielen und ich wollte das noch kurz erzählen. Mein letzter Schatz, der mir jetzt so spontan in Erinnerung gekommen ist, ist Midnight Scenes. Kennst du die Serie, die Reihe? Die ist von Octavi Navarro, also ein Solo-Dev. Und ich glaube, eine Person ist hier und da bei den Spielen nochmal beteiligt. Und ich glaube, es gibt 5. Midnight Scenes heißt die Serie und dann gibt es immer noch einen Untertitel. Und die sind so ein bisschen wie Twilight Zone aufgebaut. Du hast am Anfang so ein Auge, das dann sagt, und heute in Midnight Scenes sehen Sie das und das. Und dann bist du in der Geschichte drin. Und das ist immer so Pixelgrafik, aber wirklich, wirklich schön. Und Midnight Scenes, A Safe Place, das ist letztes Jahr, glaube ich, erschienen. Das war so ein Spiel, da war ich wirklich fertig mit der Welt, als ich durch war. Man spielt einen jungen Mann, der in seinem Zimmer ist, weil er mehrere Phobien hat, meine ich. Und er traut sich nicht aus seinem Zimmer raus. Er schafft es nicht, diese Tür zu öffnen und hat dann eine Panikattacke, wenn er es probiert. Und dann verbringt man halt die Zeit mit ihm und macht sich irgendwelche irgendein Dosenessen auf so einem Campingkocher und in seinem Schrank hat er einen Eimer, weil er irgendwann ja auch auf Toilette gehen muss, und dann wirft er das aus dem Fenster und dann redet man aber ein bisschen mit einer Nachbarin und er beobachtet dann die Leute aus seinem Fenster raus und irgendwann passieren halt so gruselige, übernatürliche Sachen und ich grusel mich super schnell, deswegen funktioniert das bei mir auch mit, auch ohne Realismus sehr gut. Aber ich fand auch, dass es hervorragend inszeniert war. Und dann erlebst du, wie dieser Junge, eigentlich verliert er den Verstand, es geht ihm immer schlechter und man fragt sich, was ist denn jetzt echt und was passiert hier eigentlich? Weil man weiß als Spielerin, da gibt es eine Lösung zu, da gibt es eine Antwort dahinter. Irgendwo ist da eine Wahrheit drin und das, was wir sehen, ist irgendwie verschleiert. Das ist nicht richtig echt. Und man überlegt die ganze Zeit, was könnte wirklich passieren gerade. Und dann kommt am Ende der Twist, den ich dann trotzdem überhaupt nicht erwartet hatte. Und das war ein Spiel, das hat mit sehr wenig sehr viel gemacht. Und deswegen hat mich das so beeindruckt. Das hat richtig, das war wie so ein Schlag in die Magengrube irgendwie danach. Aber in a good way.
Ja, das hast du schön beschrieben. Also manchmal gibt es da tatsächlich auch diese kleinen, feinen Schätze, die man ausbuddeln kann. Davon gibt es im Archiv bei Spielvertiefung auch jede Menge. Nur habe ich gemerkt, also kürzlich habe ich Six Ages 2 besprochen. Das ist zum Beispiel so ein Strategie-Rollenspiel, was kaum jemand kennt, auch von dem David Dunham, was eben auf so einem Fantasy-Universum beruht, auf Gloranta und RuneQuest. Das sorgt auch mit seinem Storytelling dafür, dass du einen Clan durch die Geschichte führst, mit ganz offenem Ausgang. Musst sehr viel lesen, es ist so eine Mischung aus Abenteuer, Spielbuch und Rollenspiel. Gleichzeitig kannst du viel entscheiden und das ist auch so etwas, was sehr schön ist, was sehr lange bei mir im Schleppnetz lag, das ich immer mitgeführt habe. Ich wollte dieses Spiel schon immer besprechen, habe es nie geschafft und dann kürzlich endlich vorstellen können. Zumal ich da auch diese Bezüge über diese Fantasy-Welt von RuneQuest und Gloranta zu anderen Welten, bis hin zu Hidetaka Miyazaki und der Souls-Reihe übrigens. Denn RuneQuest hat ihn auch für Elden Ring inspiriert und diese ganze Geschichte um den Mythos und die Götter, also diese ganze vertikale Struktur darin, von der Welterschaffung bis hin zu den großen apokalyptischen Konflikten, das hat ja eine gebaute, wenn man so möchte, aus kleinen Steinen eine gebaute Struktur. Und da hat er sich auch inspirieren lassen von der mythischen Bronzezeit, die hinter Gloranta und RuneQuest steckt. Das sind eigentlich diese faszinierenden kleinen Verbindungen. Wenn ich die entdecke, dann freue ich mich einfach wie ein kleines Kind. Jetzt ist das aber nichts, was ich dann als Erster auf der Welt entdecke, sondern meist stelle ich fest, dass es da schon irgendwo in den Game Studies, in irgendwelchen Archiven oder auf den in den Design Papern oder irgendwo schon immer Leute gab, die das, die vielleicht das ein oder andere gefunden haben. Aber das meinte ich auch mit dieser Berichterstattung über Spiele, also diese klassische Berichterstattung, dass da natürlich der Unterhaltungswert im Vordergrund steht. Und wie bei dir jetzt mit Midnight Scenes oder bei mir mit Death Stranding 2 sind das immer sehr persönliche Erfahrungen. Also wir reagieren da immer sehr schnell auf Dinge und müssen erklären, wieso wir so reagieren vielleicht. Diese anderen Sachen, diese spielhistorischen Bezüge, die machen mir auf eine andere Art und Weise Spaß, die ich damals als Kind noch gar nicht so richtig verstanden habe. Da habe ich das aufgesogen und wusste gar nicht ganz genau, warum mich das fasziniert. Aber das ist mittlerweile etwas, das ich innerhalb dieser Unterhaltungskultur, diese kleinen Gegenwartsmythen finde. Also, dass wir uns eigentlich immer Geschichten erzählen, die es schon gab.
Ja.
Deine Frage, warum spielen wir, obwohl die Welt untergeht, die läuft für mich zumindest auch darauf hinaus, dass man sagen kann, ja, aber irgendwie ging die Welt ja auch schon immer unter. Und was macht der Mensch? Er erzählt sich Geschichten darüber, wie man das vielleicht verhindern kann, wie man sie retten kann, wie man einfach trotz der Tatsache, dass sie untergeht, du hast vorhin sehr schön beschrieben, diese psychischen Probleme, diese Angst. Und wir spielen, weil wir darin vielleicht entdecken können, wie wir Angst überwinden können auch. Also da gibt's so viele Motivationen.
Ja, genau, das ist das, was ich vorhin meinte, dass man irgendwie Fragen auf Antworten in Spielen finden kann, entweder ohne, dass man vorher wusste, dass man eine Frage hat oder ohne, dass man mit einer Antwort gerechnet hat, aber dass man einfach, so dieses viel zitierte Perspektive wechseln hat einerseits, aber auch, dass man das so ganz locker und vorsichtig anfangen kann, auf sich selbst zu beziehen. Und ich glaube auch, dass wir einfach an so Geschichten interessiert sind und daran, wie andere mit Herausforderungen umgegangen sind, wo du gerade diese Mythenbildung erzählt hast. Ich höre gerade das Hörbuch Heroes von Stephen Fry. Der hat ja zwei Bücher über die griechische Mythologie geschrieben und fasst das so ganz unterhaltsam zusammen. Und da dachte ich auch, eigentlich kennt man das ja alles schon, aber es ist irgendwie dann doch cool zu sehen, wie Menschen das neu interpretieren und da neue Sachen für sich rausziehen oder das einfach in anderes Licht rücken und neu inszenieren und damit dann was mehr oder weniger Neues schaffen.
Odysseus wäre vielleicht heute eine Open World, nur halt mit einem Anfang und einem Ende in einer richtig guten Dramaturgie, aber das ist ja auch so eine endlose Reise. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass man bei all dem, was wir jetzt oder was ich jetzt vielleicht im Alter auch an anderen Themen suche, als mit 12, 13, das Schöne ist natürlich, dass man mit Spielen auch direkt in den Rachen der Gefahr hineinlaufen kann.
Ja, genau, aus der Sicherheit seines Zuhauses.
Ja, und man kann sich mit Konflikten auseinandersetzen, die man auf ganz andere Arten lösen kann, als es im Alltag eben möglich ist.
Ja, stimmt.
Und das hat
mit
mich
Gewalt.
Ja, in der Schule, in der Pubertät, das sind halt immer die klassischen Themen. Da wird jemand gemobbt oder wird unterdrückt oder jemand ist stärker, der andere ist schwächer. Das ist man erlebt schon, wie auf wie viele Arten eine gewisse soziale Hierarchie und Macht wirken kann, sowohl in der Familie als auch in der Schule als auch im Verein vielleicht. Das muss nicht immer dramatisch sein, aber man ist dann auf irgendeine Art erzogen, dass man so oder so reagiert im Idealfall und merkt dann in der Realität, dass es da eben diese Extremsituationen gibt, wo es diese eine Lösung nicht gibt und da hast du keine Chance zu experimentieren und zurückzuspulen. Du musst in dem Moment reagieren und vielleicht bist du starr vor Angst oder vielleicht bist du übermütig oder dir fällt einfach gar nichts ein und du stotterst nur rum oder du bist total clever und sagst irgendwas und löst die Situation und ein Spiel bietet dir eben genau dieses. In einer gesicherten digitalen Welt, du kannst mit Dingen experimentieren und du kannst auch an Fehlern wachsen.
Ja.
Und das Scheitern, das, was dir im Alltag selten verziehen wird, also schreibst du halt eine 5 oder 6 in Mathe, dann ist es so. Dann hast du ja. Den rennt die dir erstmal bis zum Ende des Schuljahres hinterher und dann, wenn dann noch eine 4 oder eine 5 kommt, dann, ach du Schande, dann geht ja die halbe Welt unter. Und in Spielen ist das so, du verlierst dein Raumschiff, du verlierst dein Leben, du versuchst nochmal, du verlierst dein Raumschiff, du verlierst dein Leben, du versuchst nochmal. Niemand macht in dem Moment Druck. Und ich zumindest habe dann diesen Ehrgeiz entwickelt, es schaffen zu wollen.
Ja.
Und den hatte ich nicht unbedingt immer in Mathe.
Ja. Da hat ja auch Jasper Jewell so ein ganzes Buch drüber geschrieben. Ich kann dir nicht mehr dazu sagen, es ist zu lange her, aber so halt übers Scheitern und Scheitern in und mit Videospielen.
The Art of Failure hieß das.
Ja, richtig, richtig. Da, als ich das gelesen habe, dachte ich auch so, wow, so habe ich noch nie über Dinge nachgedacht. Ich war mindblown.
Er hat gesagt, es gibt diese Lust am Scheitern.
Ja.
Und da steckt schon was Wahres drin. Ich habe da auf Spielvertiefung im Bereich Game Studies habe ich den Aufsatz schon mal vorgestellt. Das ist, das gehört zu den vielen interessanten Fragen, die uns eigentlich dann auch auf die Spur dessen bringen, warum wir eigentlich spielen. Und für mich ist eben dieser Begriff ja. Eskapismus, hört sich gut an, aber erklärt's nicht.
Mhm.
Da steckt sowohl etwas sehr Persönliches, triebgesteuertes, Emotionales drin, als auch etwas, also bei mir zumindest, eine Sehnsucht und eine Suche nach einer gewissen Schönheit oder Vollkommenheit, die auch nicht viele Spiele in sich dann anbieten, aber die ich dann auch bewundere. Ich bin total fasziniert von Leuten, die das hinbekommen, für so einen Augenblick, für so einen magischen Moment zu sorgen. Und der kann jetzt mir sowohl begegnen in einem Death Stranding, in dieser sogenannten Präsenz, als auch in einem Six Ages 2, wenn ich komplett verblüfft darüber bin, dass meine kleine Entscheidung jetzt dafür gesorgt hat, dass mich die Erdgöttin anspricht oder so.
Mm.
Und sich sowas auszudenken, diese Geschichten und diese Bezüge, das bewundere ich auch.
Hast du schon mal überlegt, selbst ein Spiel zu entwickeln?
Nicht wirklich. Es ist immer so, dass ich da zum Beispiel gar keine Programmierkenntnisse habe.
Mhm.
Das hat mich nie so, ich habe immer so getan, als ob. Also wenn man C64 hatte, musste man ein bisschen was eintippen und wenn die Eltern dann reinkamen, konnte man so tun, als könnte man jetzt irgendwie was mit der Software machen. Ja. Und im Grunde wollte ich zumindest einfach nur so schnell wie möglich an die Beute und das Spiel starten.
Mhm.
Und war auch ganz froh, als es dann immer leichter wurde, das zu machen. Also das ist das eine. Und dann bin ich auch künstlerisch einfach nicht so begabt. Also weder programmiertechnisch noch künstlerisch. Und wenn man so die ersten Studios anschaut, die ersten Companies, und, dann bestanden die ja meistens aus einem Programmer, einem Grafiker, wenn überhaupt. Und das war's. Und diese beiden Schlüsselqualifikationen, die fehlen mir.
Ja, mir nämlich auch. Aber es ist ja auch leichter geworden, Spiele zu entwickeln. Und bei mir ist jetzt bei der Amaze in diesem Jahr, ich war seit Jahren endlich mal wieder bei der Amaze, da fiel bei mir der Groschen. Weil ich habe mich da mit einem sehr netten Entwickler unterhalten. Und der hat mich das auch gefragt. Und dann habe ich genau das Gleiche geantwortet wie du auch gerade. Ich kann das halt nicht so. Und dann meinte er, ja, geh doch mal auf so ein Game Jam. So, es braucht auch Leute, die Idee haben und die einfach mitdenken. Und wir setzen uns ja mit diesem Medium auseinander und haben da auch relativ viel Ahnung von. Und nur weil wir, ich weiß nicht, keine Programmiersprache können und auch nicht so besonders gut zeichnen können, können wir ja trotzdem was Wertvolles beitragen. Und da hätte ich auch von alleine drauf kommen können, weil seit Jahren predige ich Bitsy und Twine. Habe ich, glaube ich, als ich das letzte Mal im Podcast war, auch schon gemacht. Es würde mich wundern, wenn nicht. Weil damit kann man ja so super simpel Spiele programmieren. Also Twine mehr so Text-Adventure, aber auch da, es kann halt unendlich nach oben skaliert werden. Und man kann sich da reinfuchsen und so ein bisschen CSS und ein bisschen sich in diese eigene Sprache da reinfuchsen oder bei GitHub irgendwelche Templates runterladen oder sowas. Und dann kann man extrem krasse Spiele machen. Ich habe jetzt nämlich gerade eins gespielt, das wurde mit Twine gemacht und es heißt Please Answer Carefully. Hat eine Person gemacht, die nur Spiele mit Twine macht. Und das sieht aus wie so eine Online-Umfrage zu deinem Mediennutzungsverhalten. Super boring. Und je mehr du beantwortest und klickst, es dauert auch nur so ein paar Minuten, desto gruseliger wird es, weil eigentlich geht es um Stalking. Und dann sollst du irgendwas eintragen und egal welche Buchstaben du drückst, da erscheint irgendein Satz, den der Stalker will, dass du, von dem der Stalker will, dass du ihn sagst. Oder du willst die ganze Zeit Nein drücken, aber hast nur 6-mal Ja zur Verfügung und musst dann auf eines der Ja's drücken. Weißt du, so mit Twine, mit einem Text-Adventure-Tool, mit dem 10-Jährige Spiele machen können. Nichts gegen 10-Jährige. Hat jemand so ein Spiel gemacht, das so einen Impact auf mich jetzt hatte. Das ist wieder so ein Beispiel für so viel mit so wenig gemacht. Und ich glaube tatsächlich, vielleicht sollten wir mal auf so ein Game Jam gehen. Es gibt ja bestimmt genug in Hamburg. Weil ich glaube, man kommt da schnell rein und kann tatsächlich auch ein Spiel machen oder einen Beitrag zu einem Spiel leisten, ohne dass man programmieren oder zeichnen kann oder gestalten.
Ja, also Game Jams sind natürlich fantastische Möglichkeiten für Leute, die sich da kreativ austoben wollen. Da sind ja auch schon einige wirklich coole Spiele produziert worden, die dann aus dieser Frühphase heraus erfolgreich wurden. Ich hatte zum Beispiel den René Habermann mal im Podcast und der hat ja Domekeeper, Dig, Defend, Develop konzipiert. Und das startete auch auf dem Game Jam recht experimentell und wurde dann als gemütlicheres Roguelike vielleicht ein Hit auf Steam. Das sind schon faszinierende Möglichkeiten da für Leute, die da schon so diesen Hang dazu haben, da etwas konzipieren. Aber ich bin doch tatsächlich eher derjenige, der ganz gerne hinter dem Bildschirm dann sitzt.
Ja.
Und dieses Scheitern, was ja auch Jesper Juhl da erwähnte und versuchte mit der Lust daran zu begründen. Ich glaube, die Souls-Reihe hat auch dazu geführt, dass man, wenn man sich mal beobachtet, warum man sich dem hingibt, diesem Sterben und diesem ständigen Wiederholen, da war dieses Gefühl der stückweisen, langsamen Verbesserung.
Ja.
Und das habe ich über viele Jahre vermisst innerhalb der Spielewelt, dass ich eine Herausforderung bekomme, die ich nicht sofort mit dem ersten Sprung meistern kann. Das hat mich nämlich auch irgendwann gelangweilt. Und die Souls-Reihe hat so, wenn man so möchte, die Spannung vor dem Absprung, die ich auch bei meinen allerersten Spielen hatte, bei Pitfall Harry über die Krokodile, mit Gianna Sisters über die Haie. Das war auch immer so, man war richtig angespannt vor dem Absprung und war stolz wie Oscar, wenn man dann im richtigen Augenblick, in der richtigen Sekunde seine Hand-Auge-Koordination wie so ein Held gemeistert hat. Das ging irgendwann verloren und die Souls-Reihe hat es zurückgebracht, aber on top noch etwas anderes. Da steckt auch so ein bisschen drin dieses Bushido. Also dieser Weg des Kriegers, also jetzt auch wieder ein Stück japanische Kulturgeschichte, auch der besteht darin, dass man mit kleinen Schritten Geduld zur Meisterschaft kommt und mit einer gewissen Disziplin, die man ja auch, wenn man so ein Bloodborne spielt oder so ein Dark Souls, dann brauchst du ja eigentlich auch diese Disziplin. Immer die gleichen Schritte machen, aber immer einen Meter weiterkommen.
Ja, das ist eine gute Beobachtung. Das ist auch, manchmal hat man noch so ein bisschen feuchte Handflächen, wenn man gerade, wo hatte ich das denn früher? Ich weiß es gar nicht mehr. Gerade wenn du so nicht kein automatisches Speichern hattest, sondern irgendwas Schweres schon gemacht hast und was noch Schwierigeres ist vor dir und dann diese so ein bisschen Angst zu starten und Angst zu scheitern. Aber ich musste auch gerade so ein bisschen Marc Aurel, glaube ich, heißt er, denken, dieser römische Kaiser, der so ein Tagebuch hatte. Und der hat auch viel darüber gesprochen. Also es gibt einfach Dinge, die außerhalb deiner Kontrolle sind. Und du musst dir dann halt überlegen, wie du damit umgehen willst. Sehr sinngemäß. Und ich finde, das ist es auch so ein bisschen in Spielen. Du wirst da in eine Situation reingeworfen. Und gerade bei so Abenteuern ist es ja so der Held, der irgendwie da reingekommen ist in diese Situation, ohne dass er was dafür kann oder dass er es wollte. Und dann muss man da irgendwie rausfinden. So ganz klassisch ist ja in jedem zweiten Spiel fällst du ja auch irgendwo runter und musst dich dann da rauskämpfen oder rausklettern oder sowas. Und ich finde, das ist es auch so ein bisschen, dass man es trotzdem wagt und dann halt einfach guckt, was passiert und dann guckt, wie man mit dem umgeht, was als nächstes passiert, was total überraschend sein kann.
Und Spiele, also die meisten zumindest, lachen nicht über dich und die verurteilen dich nicht. Wenn du nämlich im Sportunterricht so eine Krücke warst, dass du am Reck mal wieder überhaupt nicht den Überschlag geschafft hast oder irgendwie, wenn du beim Schwimmen nicht der Beste warst oder wenn dir irgendwas misslang, dann wusste das sofort das ganze Umfeld. Du wurdest bewertet, die Leute haben dich irgendwie eingeschätzt und du bekommst ja sofort Feedback, was manchmal dafür sorgt, dass du es nicht nochmal versuchst.
Mhm.
Und Spiele geben dir im Grunde so diese Sicherheit, hey, du bist zwar jetzt richtig schlecht und bist mit einem One-Hit-Kill gestorben in der Arena, aber wenn du an dir arbeitest, wenn du dir nochmal genau anguckst, wie dein Gegner sich verhält, wenn du ihn studierst mit Geduld, dann kommst du vielleicht beim nächsten Mal auf 2 Schläge, bevor du stirbst.
Ja.
und dieses Gefühl der Entwicklung, der positiven Entwicklung, ohne dass du dafür für das Scheitern bestraft wirst, das ist natürlich auch etwas, was schon auch für eine gewisse Form des Selbstbewusstseins sorgen kann, dass du vielleicht in deinem direkten Umfeld nicht immer bekommst. Jeder ist ja in irgendwas gut und in irgendwas schlecht und so weiter, ne? Aber Spiele können im Idealfall zumindest positiv vielleicht verstärken oder dir sagen, dass es sich lohnt, Mühe und Zeit zu investieren in etwas.
Ja.
Das sind ja so die Gespräche, die man mit seinen Eltern gar nicht führen kann, die in der Schule immer auf denselben Stuss hinauslaufen, dass irgendwas aus einem werden soll, aber keiner kann einem sagen, was es denn Tolles sein soll. Aber das Spiel sagt dir zumindest, hey, du kannst hier den Boss besiegen. Das wird aus dir. Und dann wirst du dafür gefeiert. Und dann kannst du danach ein ganz anderes Areal dieser Welt entdecken. Das ist deine Belohnung.
Ja, stimmt. Ja, und im besten Fall gibt es da noch ein Achievement, das so aufploppt. Ich bin da so ein bisschen Opfer, weil ich finde die an sich, ich finde, es braucht eigentlich keine Belohnung, weil das, was du gerade geschildert hast, würde ja eigentlich schon funktionieren. Weißt du, so ein bisschen abstraktere Erkenntnis vielleicht oder einfach ein neues Gebiet, auf das man zugreifen kann. Aber ich finde es richtig geil, wenn dann da was aufploppt. Und wenn ich dann irgendwann bei einem Spiel alles habe, ich finde das leider richtig, richtig gut. Und das ist auch ein Motivator für mich, ein Spiel dann doch nochmal zu spielen, wenn mir dann nur noch so ein kleines bisschen fehlt.
Das gibt's doch nicht, und Christina.
Ich ärgere mich da selbst drüber, weil das ist sowas, das hat schon wieder sowas Hyperkapitalistisches. So, du musst dafür arbeiten und dann kriegst du so eine kleine Notification und so ein tolles Badge, mit dem du exakt gar nichts anfangen kannst. Und das ist so, braucht es das wirklich für Spiele? Eigentlich nicht. Aber ich will sie dann trotzdem alle haben. Und das ist so, so ist es halt.
Ich sage, jeder hat so seine eigenen Triebe und Motivationen, die tief verborgen in uns schlummern, die dann ans Tageslicht kommen. Ich habe das deshalb gehasst, als diese Achievements aufkamen, auch von Microsoft. Die können ja ohnehin eigentlich nichts, ehrlich gesagt. Also machen meist alles kaputt. Also es ist so, die treffen damit natürlich einen Nerv.
Ja.
Das ohne Zweifel. Aber es ist halt eine künstliche Belohnung innerhalb einer Spielwelt, die da nichts zu suchen hat für mich. Ich bin aber auch wirklich ein Fundamentalist. Ich mag das nicht, wenn irgendetwas von außen in diese Welt dringt. Und für mich waren diese Trophäen, Achievements, die waren immer etwas Künstliches, was aufpoppt. Und das wurde natürlich dann auch wirklich bis zur grenzenlosen Dummheit hin inszeniert. Also, dass du irgendwo in einer Ecke stehen musst und 30 Mal dein Gewehr nachladen musst, einfach sinnlos, Hauptsache 30 Mal so schnell wie möglich, dann bekommst du eine Belohnung. Es gibt natürlich...
Ja, das ist so gottlos.
Ne, also, es gibt sinnvollere Belohnung, aber ich habe die zum Beispiel auf der PlayStation, habe ich die Anzeige, sobald es ging, ausgeschaltet. Und Spiele, die das übertreiben, die überleben auch nicht lange bei mir. Obwohl ich nachvollziehen kann, ich mache es eigentlich auf einer anderen Ebene dann schon innerhalb des Spiels. Denn letztlich ist ja ein Level-Up oder die Verteilung eines Talentpunktes nach einem Stufenaufstieg ist ja dann auch im Grunde so eine Belohnung, dass dann angezeigt wird, so, jetzt hast du 3 Punkte, die du verteilen kannst.
Ja.
Aber das akzeptiere ich, weil es innerhalb der Spiellogik etwas ist, das ich auch aus Rollenspiel und so weiter kenne, das nicht von außen so einen Tusch reinbringt,
Ja, genau, du willst ja eh schon das Maximum aus diesem Spiel rausholen, wenn es dir Spaß macht und auch alles erkunden und sehen. Und dann, wenn man dann einen extrinsischen Motivator dafür braucht, spricht es nicht unbedingt für das Spiel, auch wenn ich ja jetzt voll das Gegenbeispiel bin, leider. Aber mein Pet-Peeve bei sowas sind auch Tutorials, weißt du, wenn die so aufploppen und dich komplett rausreißen aus der Handlung oder aus dem, was du gerade machst im Spiel und dann eindeutig nicht Teil der Spielwelt sind, sondern sowas ja Erklärendes haben, die einfach deutlich machen, dass man dieses Spiel, das einfach nur ein System ist, das jemand konstruiert hat, das bestimmten Regeln folgt, wenn die darauf so aufmerksam machen, diese Tutorials, und nicht clever in das Spiel und die Spielwelt eingebettet sind. Das stört mich total. Da habe ich meistens direkt gar keine Lust mehr auf das Spiel, wenn ich mich erst dadurch sowas durchklicken muss. Und noch schlimmer ist es, wenn Spiele dann für bekannte Mechanismen neue Wörter erfinden. So ein Buff zum Beispiel oder ein Parry, ein Block. Wenn die dafür neue Wörter erfinden und eigentlich könntest du das Wort benutzen, von dem jeder weiß, was es bedeutet. Und es fügt nichts zu der Welt hinzu, wenn du das künstlich aufbaust und versuchst, in das Spiel zu integrieren. Ich finde, das ist einfach nur noch eine Hürde mehr und fast lächerlich. Das mag ich nicht.
Bei mir ist es tatsächlich so, alles, was die Illusion zerstört, alles, was das Geheimnis in irgendeiner Form bedroht. Es kann auch ein Tutorial sein, wie du erzählt hast, sodass man sofort das Gerüst sieht. Das ist schon Nachteil für mein Erlebnis tatsächlich. Und da haben natürlich auch viele, viele Independent-Spiele mit dazu beigetragen, da wieder dafür zu sorgen, dass diese kindliche Neugier entsteht. Ich nenne jetzt mal als Beispiel Tunic.
Oh ja, das war toll.
Wo das Handbuch ja schon ein Rätsel ist, was es zu entschlüsseln gilt. Und da habe ich eine richtige kindliche Freude daran gehabt, weil mich das eben genau an die Zeit erinnert hat, als ich in meinem Zimmer saß und irgendein neues Spielzeug ausprobiert habe und oder irgendein Spiel gestartet habe und ich hatte kein Handbuch oder irgendwas und mein Englisch war vielleicht jetzt auch nicht das allerbeste und man musste sich so Schritt für Schritt an dieses Geheimnis herantasten. Das ist einfach die Freude der Entdeckung.
Ja, ich glaube, Blueprints hat was Ähnliches probiert und das hat am Anfang ganz gut geklappt, aber das war dann doch zu langsam und zu sehr vom Zufall abhängig, glaube ich, dass man wirklich später so größere Sachen entdeckt hat, finde ich.
Nein, Christina, das ist wirklich, also Blueprints ist wirklich fantastisch. Wenn da musst du diesen Punkt überwinden. Ich habe es auch gedacht, wenn du es 1, 2, 3 Stunden spielst, dann es wiederholt sich und so weiter, passiert nichts. Die Geheimnisse, die verwoben sind in Blueprints, sind wirklich, also das würde ich auf eine Ebene stellen mit Tunic tatsächlich.
Nee, ich auf gar keinen Fall. Also ich habe Tunic einmal durchgespielt, das sind ja nur so ein paar Stunden und ich habe jetzt bestimmt so 60 Stunden Blueprints gespielt und ich habe viel alleine entdeckt, aber so wirklich das Late-Late-Game mit diesen ganzen roten Umschlägen und die alle zu finden und was war denn das? Irgendwas fehlte mir auch noch, diese Sigils und sowas und dann über so viele Runs hinweg Informationen zu sammeln, das war dann einfach, da war für mich zeitlich irgendwie eine Grenze überschritten, dass ich dachte, das ist mir einfach dann doch zu viel Aufwand und so viel Zeit in meinem Leben habe ich gar nicht. Und ich finde, da war es zu viel irgendwie. Und die haben das nicht so clever gemacht wie in Tunic. Ich finde, bei Blueprints liest du raus, dass sie clever sein wollen. Also es ist ein tolles Spiel, aber für mich ist es auch ein bisschen zu viel des Guten einfach.
Ja, es basiert natürlich auf den Rätselbüchern, die über Symbolik arbeiten. Und du hast schon recht, es gibt ganz große Unterschiede zwischen diesen beiden Spielen. Ich wollte damit nur sagen, dieses Rätselhafte, was ich in Tunic sehr genossen habe, dass ich verwirrt bin und erst Stunden später vielleicht weiß, was es damit auf sich hat, weil ich nur einen Teil des Ganzen sehe. Ein Schnipsel von der Anleitung, 2, 3 Runen, aber es fehlen noch 4 andere. Was hat das zu bedeuten? Man ahnt schon, dass es auf was hinausläuft, aber man weiß nicht, auf was genau. Dieses Gefühl hatte ich bei Blueprints auch, sodass so eine taktische Grübelei entsteht, aber auch ein spürbarer Erkenntnisgewinn, Aber du hast schon recht. Der Unterschied ist natürlich, weil es ähnlich ist wie ein Roguelike. Man muss immer wieder von vorne starten, dass man da tatsächlich viel Zeit investieren muss. Aber es ist für mich eines der besten und elegantesten Puzzle-Adventures der letzten Jahre, weil es diese unheimlich faszinierenden Punkte gab in dem Spiel, wenn man gemerkt hat, hey, das gibt's doch nicht, dass die jetzt wirklich erwarten, dass ich damit rechne, dass hier an der Stelle, aber nee, genau das wollten die. Mhm. Und ich habe mir halt, ich merke das immer, ich mag Spiele, bei denen ich mir Notizen machen muss. Mhm. Oft ist es so, dass du das dann ignorieren kannst, weil alles dokumentiert wird. Du hast ein automatisches Tagebuch und einen Questmarker und Hinweise und du arbeitest deine Route ab wie so ein Malbuch, Malen nach Zahlen. Also Ubisoft-Spiele sind wie Malen nach Zahlen.
Ja.
Und ich liebe das, wenn man eher dazu animiert wird, sich dieses Mosaik frei zu erstellen anhand seiner Notizen. Und ich habe mir bei Tunic Notizen gemacht, bei Blueprints, auch übrigens bei Elden Ring, ein ganzes Notizbuch voll. Aber ich gebe auch zu, ich steigere mich da so rein, dass ich mich dann abschotte und auch absolut nicht akzeptiere, irgendwas aus diesem verdammten YouTube oder von irgendeinem Guide oder irgendwo von einem FAQ aufzuschneiden. Ich will das. Ich schotte mich ab. Ich will die Außenwelt nicht hören und nicht sehen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Am Anfang, als ich so Beispiel Elden Ring oder den DLC gespielt habe, hatte ich das auch. Ich möchte erstmal ganz unvoreingenommen rangehen und halt das, was du sagtest, ich will dieses Gerüst nicht sehen. Ich will nicht wissen, welcher Gegner gegen was anfällig ist und wie viele Punkte genau man durch das und das kriegt, so, sondern da einfach reingehen und das erleben. Aber ich habe dann trotzdem, wenn ich das dann einmal gemacht habe oder wenn, wie bei Blueprints, mir die Geduld ausgeht nach mehreren, sehr vielen Stunden, dann gucke ich doch noch mal im Internet. Weil ich kann das dann auch nicht loslassen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe das Spiel noch gar nicht zu Ende gesehen. Und da ist noch mehr, aber ich komme alleine nicht drauf und ich habe nicht die Geduld oder Lust, das alleine zu finden. Dann gucke ich oder frag irgendwelche Freunde, von denen ich weiß, dass sie es auch spielen, wo denn so der nächste Hinweis ist oder wo ich nochmal nachgucken kann, welches Item ich irgendwo einsammeln muss. Und dann überlege ich mir, was ich damit machen kann. Und das fängt dann auch relativ harmlos und klein an. Und gerade so bei Elden Ring eskaliert das dann aber so, dass ich dann doch permanent ins Wiki gucke und dann beim zweiten und dritten Run irgendwie das permanent aufhabe, damit ich auch bloß die Questlines schaffe. Ich kann ja nicht sagen, wie oft ich Dark Souls 3 spielen musste, weil ich diese eine Questline jedes Mal verhauen habe, weil die so gemein ist einfach. Und ich wollte sie aber unbedingt mal bis zum Ende selber erleben und mir nicht angucken. Und dann ist irgendwann der Moment erreicht, wenn du das Spiel so gut kennst, dass du es nicht mehr als Erlebnis, sondern halt als dieses System siehst, finde ich. Und da ist es dann immer so ein bisschen, da macht es was kaputt. So, dann ist es nur noch ein Abarbeiten und wirklich sehr mechanisch da sich durchbewegen, weil man ja weiß, wo man hin will. Und dann, ja, klickt man, weil man weiß, man muss dahin klicken und nicht aus Neugier.
Ja, ich will mir diesen Zauber, der auch manchmal aus, da steckt auch so eine naive Freude einfach daran, dass das bitte alles noch geheimnisvoll sein soll. Den will ich mir so lange wie möglich bewahren. Natürlich muss ich aus beruflichen Gründen auch schon an der einen oder anderen Stelle mal nachschlagen und so weiter. Aber jetzt gerade, wenn ich mich wirklich auf Spiele einlasse, will ich die auch. Ich bin ohnehin ein langsamer Spieler und möchte am liebsten diese eine Welt für mich selbst entdecken, ohne dieses Echo da draußen, das mich irgendwann auch richtig gestört hat. Alles, was andere Leute über Spiele sagen, war nur noch ein lautes Getöse. Was eher dafür gesorgt hat, dass dieses kleine digitale Kartenhaus, was ich zusammen mit dem Spiel nach Press Start für mich so aufbaue, dass es dann auch in sich zusammenbricht manchmal. Es ist natürlich, man darf das jetzt nicht übertreiben, es gibt einfach auch Spiele, die das gar nicht anbieten, wo, meine Güte, wenn man ein Sportspiel macht oder ein Strategiespiel, ne, ein Civilization, wenn du da deine 2500 Züge gemacht hast, dann sind das eben eher so Brettspielerfahrungen, eher schon fast mechanische, strategische halt Entscheidungen. Und bei den wenigen Spielen, die so ein Abenteuergefühl erzeugen, versuche ich das halt zu konservieren, solange es geht. Aber, wenn ich ehrlich bin, 80% der Spiele fallen innerhalb der ersten Stunde so in sich zusammen, dass da gar kein Abenteuer für mich mehr zu erkennen ist. Mhm. Sondern eben, ich sehe sofort die Struktur, das System. Das ist natürlich eine Berufskrankheit. Aber umso mehr schätze ich eben diese Spiele, die, und vielleicht ist das sogar eine größere Leistung im AAA-Bereich als im Independent-Bereich. Denn natürlich kannst du da alles ausprobieren. Es wurde auch gemacht und es ist sehr wertvoll, was da an Impulsen kam. Aber der Independent-Bereich ist auch komplett überschwemmt mit Dingen, die dann einfach so teilweise so abstrus sind oder so hanebüchen oder so, also qualitativ so schlecht, dass da auch viel runterfällt an den Seiten. Und wenn es dann aber jemand in diesem teuren Produktionsbereich schafft, mich so zu faszinieren, obwohl ich weiß, dass er natürlich eine ganz andere Audience hat, einen ganz anderen Erwartungsdruck da draußen, dass er ja auch letztlich diese Investition wieder einspielen muss, die das Team da geleistet hat oder vielleicht noch irgendwelche Shareholder, keine Ahnung. Wenn dann trotzdem in diesem Sinne diese Vision zu erkennen ist, die künstlerische, und ich als 50-Jähriger da so unterhalten werde, dann ist das auch schon eine große Leistung. Weil wir beide ja auch wissen, wie viel einfach an Mainstream-Murks da im AAA-Bereich auch unterwegs ist, dass du das ganz schnell in sich zusammenfällt. Also von daher bin ich auch From Software sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass sie diesen Anspruch zurückgebracht haben in diese Welt der Action-Rollenspiele.
Ja, es sind schon, ich würde sagen, objektiv gute Spiele, obwohl ich eigentlich nicht an Objektivität bei sowas glaube, aber die sind schon.
Nee, die gibt's.
Sehr gut.
Die gibt's auch nicht, glaube ich, letztlich. Die kann man sich einbilden, dass die da existieren. Es gibt ja auch genug Maschinen und Metacritic und Co., wo man sich dann, wenn man möchte, anschauen kann, was die Masse so im Schnitt cool findet. Und manchmal ist es auch deckungsgleich mit dem, was ich gut finde. So ist es ja auch nicht. Mhm. Deswegen bin ich da sehr differenziert geworden mit den Jahren. Ich hatte auch mal diese Trotzphase, als es mir wirklich zu viel wurde, immer der gleiche seelenlose Mist, von Publishern hochgehypt und dann nach einer Stunde in sich zusammengefallen, verbuggt. Und da habe ich auch den Zauber der Pionierzeit vermisst. Und nicht nur From Software, sondern auch einige andere haben dafür gesorgt, dass das wieder belebt worden ist. Und von daher liegt die Wahrheit manchmal immer irgendwo in der Mitte. Also ich könnte gar nicht sagen, also Independent an sich ist ja auch kein Qualitätssiegel.
Nee.
Genauso wenig wie natürlich AAA, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute, die sich natürlich auch so ein bisschen positionieren als Chefdesigner oder keine Ahnung, wie jetzt ein Kojima, die haben natürlich, müssen auch mit dem Gegenwind rechnen und du sagtest ja Personenkult, aber ich mochte schon Snatcher von ihm, sein Metal Gear, und manchmal mag ich diese Gestalten, die dann vielleicht auch noch ein bisschen die so eigenwillig sind, dass man das auch in den Spielen spürt. Und im Idealfall machen die dann Spaß. Das ist natürlich nicht immer so.
Ja, ich glaube, solche Anhaltspunkte sind ein zweischneidiges Schwert. Also ob du dann Metacritic von 90 oder halt eine Person hast, die daran beteiligt ist und man das irgendwie als Gütesiegel interpretiert, da kann schon was dran sein. Vor allem, wenn es darauf schließen lässt, dass das Spiel einfach so konzipiert ist, dass es funktioniert als Spiel und nicht verbuggt ist, nicht dich an jeder Ecke irgendwie rausholt oder sowas, wenn es einfach so eine runde Sache ist. Das ist so die eine Sache, aber ich glaube, viel geht verloren dadurch, wenn man sich nur darauf konzentriert, weil du weißt ja nie, was dieses Spiel persönlich mit dir macht, ob du irgendwie dann, weiß ich nicht, von den Errungenschaften oder sowas mitgezogen wirst oder dir die Geschichte zusagt oder du dein eigenes Königreich aufbaust und dann auf einmal irgendwas fühlst, von dem du gar nicht wusstest, dass so ein Spiel, das so eine Metakritik von 60 oder 70 hat, das machen kann. Und ich glaube, so ein Beispiel dafür ist Pixelgrafik. Was habe ich denn gespielt? Ich glaube, Last Report. Das ist ein Pixel-Horror-Spiel, so ein bisschen Papers, Please in die Richtung. Du bist da in so einer Waldhütte und musst eigentlich nur Akten abheften und dann passieren gruselige und übernatürliche Sachen. Das war super cool. Und eine Person bei Steam hatte geschrieben, so wirklich Horror und Pixel, das passt nicht zusammen, wieso macht man sowas überhaupt? Und dann dachte ich so, erstens, spielt's dann doch einfach nicht so. Und zweitens, wie viel einfach verloren geht, wenn man so kategorisch große Teile einfach ausschließt und sich auch nicht überraschen lässt, nur weil da vielleicht jemand dran beteiligt war, den man kennt, oder weil, weiß ich nicht, viele Leute damit nicht viben. Es kann ja trotzdem sein, dass es dann genau das richtige Spiel für einen ist.
Und diese Vielfalt, diese fast schon anarchistische Lust auf Spiele, die in den C64er und Amiga-Zeiten bei mir entstanden ist, wo es auch zig Genre gab, da hat man alles ausprobieren wollen und hatte, ich habe mich noch damals, wir haben uns nicht einmal unterhalten mit irgendwelchen No-Gos oder mit irgendwelchen, dann spiele ich es nicht, oder mit irgendeinem Stil, den ich kann mich gar nicht an Gespräche erinnern, dass wir einen Stil nicht mochten. Und du hast natürlich recht, das ist eine ganz einfache Antwort. Leute, dann ignoriert doch das, was euch ästhetisch abstößt. Das gibt's ja. Und dadurch, dass es eben so viele Stile gibt, es gibt auch welche, die ich nicht mag, wenn ich den Grafikstil sehe, dann muss ich auch sagen, nee, ist nicht mein Fall. Aber wo du Pixel sagst, ich habe zum Beispiel Skald Against the Black Priory. Das ist ein Pixel-Rollenspiel von einem Norweger, von dem Anders Lauritzen. Und das ist so unfassbar wunderbar. Das ist eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre und ahmt eben nicht nur etwas nach, was früher mal war und ich bin jetzt nostalgisch und finde das cool, sondern nimmt den Stil der alten Zeit und katapultiert das ganze Erlebnis, wenn man so möchte, in die Moderne. Vereint Fantasy und Horror, das kann ich dir nur empfehlen, wenn du einigermaßen für Rollenspiel und Horror Interesse hast und für Pixel on top, dann ist Skald Against the Black Priory wirklich ein richtiger Schatz. Also von da ist, es gab...
Das kommt auf die Liste.
Es gab auch schon immer Leute, die mich gefragt, ja, wie kann man denn jetzt ein Baldur's Gate 3 so toll finden und dann so ein Pixelspiel und so weiter? Und die haben es nicht verstanden.
Nee, wie kann man das denn nicht gut finden?
Worum es geht, nee, weil, ne, also es kam mir nie darauf an, eigentlich, was dargestellt wird, mit welchem Pinsel. Mit welcher Beleuchtung, da gibt's ja tausend Möglichkeiten, sondern wie es dargestellt wird. Und da gibt's das eine Pixelspiel, das fällt in 3 Sekunden in sich zusammen und ich kann es nicht mehr sehen. Und tatsächlich gibt's auch diese RPG-Maker-Kulissen, da mach ich einen Bogen drum. Also das brauche ich wirklich nicht mehr. Aber du kannst auch innerhalb dieser Darstellungsform etwas erschaffen, was etwas mehr erzeugt. Und also das ist fantastisch. Oder ich nehme jetzt mal Cryptmaster, das Schwarz-Weiß-Labyrinth, das wie ein Dungeon-Crawler konzipiert ist, wo dann ein Nekromant mit dir spricht und sich über dich lustig macht und auch so gehässig zu dir ist. Das ist auch wunderbar. Ich habe halt diese Scheuklappen tatsächlich nicht, weil ich so ein Spielefresser bin.
Ja.
Ich weiß es.
Ja, man verbaut das sich auch einfach selbst damit irgendwie.
Jetzt haben wir tatsächlich 1,5 Stunden ohne eine Struktur über Spiele gesprochen und das war gar nicht schlecht. Oh Gott. Das müssen wir irgendwie mal, wie kommen wir denn jetzt? Ich nehme die Eingangsfrage nochmal auf.
Ja.
Ja, also warum spielen wir, obwohl die Welt untergeht? Wir haben jetzt zig Antworten irgendwie formuliert, kann das sein?
Ja, vielleicht nicht Antworten, die für alle gleich gelten, aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube, da gibt es mehrere Antworten drauf, die alle legitim sind und für manche Menschen ist es mehr das eine und für andere mehr das andere. Aber ich glaube, das war ein ganz guter Umriss jetzt.
Und du hattest ja gesagt, ihr bringt jetzt 2x im Jahr Debuff heraus, ein neues digitales Magazin. Warum schreibt ihr selbst dafür nicht, also du nicht, Florian nicht und Daniel nicht?
Das ist eine gute Frage. Das haben wir irgendwann so beschlossen. Also einerseits, weil wir, also gerade Daniel und Florian haben ja auch Journalisten-Jobs, wo sie einfach schreiben. Und ich schreibe ja auch immer mal wieder für irgendwas wie die G zum Beispiel hier und da. Und wir haben irgendwie das Gefühl, unsere Stimmen sind da draußen. Aber so ein Magazin funktioniert besser, wenn es mehrere Stimmen hat. Deswegen haben wir auch keinen allzu festen Autorenpool. Wir haben die von Superlevel mit rübergenommen. Aber es wechselt halt. Und auch Leute, die noch nie irgendwas geschrieben haben, können sich bei uns melden mit einer guten Idee, die man dann gemeinsam ausarbeiten kann. Und es geht halt darum, einen Beitrag zum Spielejournalismus zu machen, der nicht nur wir sind, der nicht nur aus unseren Meinungen oder Ansätzen besteht. Also Meinung haben wir ja eh nicht. Es ist ein journalistisches Magazin und es gibt zumindest jetzt am Anfang nicht, es ist alles offen, aber so keine Kommentare oder Rezensionen, sondern halt im besten Fall zeitlose Artikel, weil wir ja ein halbes Jahr Vorlauf haben und das ist nicht das, was gerade diese Woche aktuell ist, sondern das, was im besten Fall noch viele Jahre so für die Spielebranche generell aktuell sein wird. Wie zum Beispiel die Frage, warum spielen wir eigentlich? Und ja, also wir haben jetzt in dieser Ausgabe 3 sehr, sehr tolle AutorInnen, die tatsächlich schon mal für Superlevel geschrieben haben, aber wir planen auch schon für die 2. Ausgabe Leute drin zu haben, die man noch nie irgendwo gelesen oder gehört hat. Und ich glaube, das kann diesen Diskurs nur bereichern.
Da wünsche ich euch viel Erfolg, denn viel zu viele coole und auch unabhängige Magazine mussten ja in den letzten Jahren die Segel streichen. Und je mehr Vielfalt da draußen ist und Auswahl, desto besser. Also alles Gute für euch und für Debuff. Und du kannst mir gerne mal Bescheid geben, wenn die erste Ausgabe erscheint.
Oh, das ist am 1. August. Gut, dass du es ansprichst.
Ah, okay. Das ist ja bald. Ich weiß gar nicht, wann ich diesen Podcast ausstrahle. Wahrscheinlich sind wir dann schon weit über diesen Termin hinaus.
Aber ja, dann kann man es direkt klicken.
Richtig. Dann dürfte es zumindest schon direkt erreichbar sein. Super. Danke, Christina, für dieses schöne Gespräch. Und ich fände es natürlich cool, wenn man von dir da auch mal was liest. Denn wie man jetzt in dem Gespräch gemerkt hat, bist du so vielfältig interessiert auch. Also von daher wäre das natürlich schade.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich habe ja meinen Newsletter bei Steady. Okay. Wir sind ja Steady-Kollegen. Da kann man, glaube ich, mehr von mir lesen.
Und den gibt es jede Woche?
Nee, um Gottes Willen. Den gibt es einmal im Monat, aber auch nicht so ungefähr einmal im Monat, würde ich sagen. Auch nicht immer nur zu spielen, aber meistens.
Ja, so geht's mir ja auch. Die Spiele sind nicht das Einzige, was bei mir so am Start ist. Also es geht auch um Literatur.
Ja, man fängt da an bei Spielen und endet ganz woanders, ne?
Ja, aber das ist auch das Schöne, wenn man sich wie Odysseus dann irgendwo verirrt und trotzdem noch einen Schatz findet.
Ja.
Ich hoffe, für euch war das einigermaßen interessant, was wir beide hier besprochen haben, warum man spielt, obwohl auch die Welt da draußen untergeht. Ich wünsche euch wie immer eine lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.